Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einem neuen Podcast von Katjas und Inas Buchgestöber. Heute haben wir es nicht mehr so heiß. Gestern war der 40-Grad-Tag. Zumindest bei mir war es 40 Grad. Bei dir auch?
Ja.
Ja. Passend zum Thema haben wir hier eine Reihe von Büchern unter dem Motto Lesen statt Schwitzen, Sommerlektüre für jeden Geschmack.
Genau. Ja. Das zeigt ja schon, dass wir heute mal wieder ein buntes Portfolio an Büchern haben, was wir vorstellen.
Mhm, genau.
Von Thriller über Science Fiction, über Klassiker fast
ja,
schon.
Genau.
Also es ist, denke ich, auch für jeden was dabei.
Für alle was dabei, genau. Da legen wir gleich los, ja?
Genau, du wolltest anfangen.
Ja, ich fange mal an. Und zwar habe ich hier ein sehr schönes Buch mit dem Titel Erdrutsch von einem Herrn Charles Wolkenstein und einem Herr Burkhard Spinnen. Das Buch ist aus dem Kanon Verlag, hat eine mittlere Dicke, ja, so 300 Seiten sind es und ist total hübsch. Es hat mich total verführt, absolut. Es ist so außen so ein bisschen, also auf jeden Fall bunt, es ist so eine Krähe drauf, es sind Berge drauf, es ist ein See drauf. Und es hat so einen halben Einband. Also es fällt auf jeden Fall, sticht ins Auge.
Ne? Das hat man nicht so oft mit dem halben Einband.
Genau, ja. Sehr schön finde ich das. Und es riecht auch gut. Genau, es ist ganz neu. Es ist die erste Auflage 2025, also quasi nur noch gar nicht lang erschienen. Und heißt, wie gesagt, Erdrutsch. Es ist ein Climate-Fiction-Buch, also kein Science-Fiction, aber Climate-Fiction, genau.
Climate-Fiction.
Also es geht um das Thema Klima, eines unserer Lieblingsthemen. Jo, um was geht's? Also es geht darum, dass in der Nähe des Comer-Sees in den Bergen wird ein Mann von einem anderen Mann beobachtet, als er sich mit einem Schwarm Krähen unterhält. Ja.
Genau.
Also ein Mann sieht dem anderen zu, wie er irgendwie, ist nicht so ganz klar, ist das jetzt ein Verrückter oder so ein Meditierender oder keine Ahnung. Also es wird jemand entdeckt, der mit den Krähen sich unterhält. Und nach einem Gespräch kann man es eigentlich nicht nennen, aber naja.
Die Krähen reagieren ja schon, ne?
Ja,
also
genau.
Es ist ja schon, also nicht nur ein einseitiges Gespräch, sondern es ist wirklich ein Gespräch.
Genau.
Ja. Soweit habe ich auch schon gelesen.
Ja, also das ist eines der wenigen Bücher, die mir also eigentlich hier beide, ja. Genau. Ja, und es stellt sich schnell heraus, dass kurz darauf stürzt dieser Hang, wo dieser Mann mit den Krähen redet, dieser Hang stürzt ab quasi. Also es gibt so einen Erdrutsch, ja. Und dieser Mann, er stellt sich raus, ist ein Tierarzt und ist da wie im Delirium mit den Krähen, also ist gar nicht richtig ansprechbar auch und kommt erst mal in so eine Art, also wird erst auch mal ärztlich untersucht, ist nicht so ganz klar, was mit ihm ist, ja. Und dann stellt sich raus, dass er selbst auch sagt, er hat sich mit den Krähen unterhalten und die haben diesen Erdrutsch vorhergesagt.
Mhm.
Ja, sieht die Ina nickt, bis hierher habe ich alles richtig dargestellt. Genau. Und da geht es um die Frage, haben diese Vögel vor dieser Naturkatastrophe gewarnt? Und es kommt im Verlauf der Zeit noch zu mehreren Erdrutschen. Und dieser Mann, den nennt man dann Vogelmann und er spricht immer wieder mit den Krähen. Die Krähen kommen zu ihm in den Hof. Eine Einrichtung, in der er dann untergebracht ist, so eine Art Psychiatrie, kirchlich geleitete Psychiatrie, ja. Und da wird halt auch untersucht. Es kommen verschiedene Experten dann, die den Mann untersuchen. Es kommen auch Experten, die die Krähen untersuchen. Es passieren ganz viele so Dinge mit den Krähen. Also es ist sehr interessant. Gleichzeitig soll am Comer See auch ein großer Resort, also ein Hotel gebaut werden. Da gibt es dann die Umweltschützer, die dagegen sind. Auch die Krähen reagieren da irgendwie drauf. Und also ich finde es alles sehr, also ich fand es total spannend und interessant. Ja, ich fand es auch gut geschrieben. Aber es war jetzt nicht so, es war nicht so bombastisch. Also es ist keine bombastische Dystopie, ja, sondern ich fand ja, okay, man muss aber sich schon für die Gegend und für das Thema auch interessieren. Sonst hätte es vielleicht manche Länge, ich weiß nicht genau. Es geht auch viel drum, da ist dann dieser Mann mit dieser Berghütte, ja. Also das ist dann der den Krähenmann eigentlich beobachtet hat, der spielt da auch eine große Rolle. Welche eigentlich, ja? Also er ist ja nicht, erklärt ja nichts auf im Endeffekt, ne? Und es bleibt auch alles bisschen diffus, aber es wird ganz viel über diese Klimasachen auch geschrieben. Ja, und mich hat es erinnert.
Es kam ja eigentlich fast zeitgleich auch raus, oder? Mit dem,
ja, genau.
Mit dem Erdrutsch in der
Also
Schweiz,
ich habe das Buch gelesen und ich hatte da nichts mitgekriegt von irgendwelchen Vorhersagen da in Platten in der Schweiz und habe dann 3 Tage später das im Fernsehen gesehen von der Schweiz. Da habe ich da, ist das hier eine Prophecy oder... Oder was ist das? Ja. Ja, genau so ist es dort. Also nicht genau so, aber so ähnlich.
So ähnlich passiert. Ja. Ne?
Und vor allen Dingen gibt es in dem Buch auch ein paar sehr aktive Klimaaktivisten, die sich richtig was einfallen lassen. Da zum Schluss, da geht da schon ein bisschen die Post ab, wo man denkt, ja, genau, das, gerade wo jetzt wieder die Hitzewelle so, ist ja nochmal so ein bisschen die Dringlichkeit klar geworden, was das Klima betrifft. Und ja, da hätte man fast Lust, sich so einer Gruppierung anzuschließen. Genau. Okay. Zu dem Buch allgemein noch. Es ist am Comer See und das ist auch wirklich ja auch schön. Es ist so eine Karte drin auch vom Comer See. Man merkt, dass die Autoren dort auch auf jeden Fall vor Ort waren, sich dort gut auskennen. Wahrscheinlich fahren die dort öfter mal in Urlaub hin. Und ich lese das immer gerne, auch Bücher so über Orte, wo ich schon war, wo es schön ist. Ne? Und ich denke, dass dieser Burkhard Spinnen und der Charles Wolkenstein da auch schon mal waren. Und es ist der erste Teil einer, wie soll ich sagen, eines Duetts. Und ein weiterer Band, den wird es geben im Frühjahr 2026. Das ist dann ein Buch, das heißt Himmelssturz. Da wird es um was anderes gehen. Aber das wird mit Sicherheit auch interessant. Genau, Burkhard Spinnen, dieser Autor, ist eine richtige Größe, habe ich dann gesehen, als ich ein bisschen recherchiert habe. Also der hat schon ganz viele Erzählungen, Romane, Kinderbücher, Essays, Glossen und Rezensionen geschrieben. Und wurde auch schon vielfach ausgezeichnet. Und zwar mit dem Aspekt-Literaturpreis, dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung und so weiter und so fort. Was mich so am meisten, ist es so ein ernster Schriftsteller eigentlich. Er hat, er war auch in der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Und zwar von 2000 bis 2006. Und von 2008 bis 2014 hatte er auch den Juryvorsitz inne. Wer es nicht so genau weiß, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber dieser Ingeborg-Bachmann-Preis ist ja so ein super intellektueller, abgehobener Literaturpreis. Und wenn der da in der Jury war, dann ist eigentlich dieses Buch Erdrutsch doch wirklich erstaunlich gut verständlich. Gut verständlich geschrieben und sehr flüssig und sehr publikumsorientiert zu lesen. Und das, genau, hat mich sehr gefreut. Warum da so ein Affe ist, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das gehört zum
Verlag, oder?
Zum Verlagslogo.
Ja.
Auf dem Cover. Genau. Und dieser Charles Wolkenstein, der zweite, der zweite Autor, die sind beide 1956 geboren. Also da wissen wir nicht, wer es ist. Da steht, Charles Wolkenstein ist das offene Pseudonym eines deutschen Unternehmers und Wissenschaftlers.
Wissenschaftler
aus den Bereichen Kommunikation, Soziologie und Philosophie. Da fragt man sich doch, wer könnte denn das sein? Ne?
Wolkenstein ist auch ein schöner Name.
Ja.
Ne?
Ja. Da würde mich wirklich interessieren, wer das ist. Ich habe versucht, es rauszufinden, aber es ist mir nicht gelungen. Ja, ja, ja. Also für alle, die sich so ein bisschen für so eine kleine, es ist nicht wirklich eine Dystopie, weil es spielt schon irgendwie im Hier und Jetzt, aber das mit den Krähen, das ist ja so interessant, dass die, das ist ja nicht alles erfunden, sondern Krähen sind wirklich erstaunlich intelligente Tiere.
Mhm.
Ja, die mit ihren verschiedenen Lauten ganz differenzierte Dinge kommunizieren können. Das hat mich ein bisschen erschreckt.
Weil erschreckt? Wieso erschreckt?
Naja, bei uns gibt es ja auch Krähen. Und wenn man dann
so... überlegst schon, was die über dich erzählen.
Ja, was die über mich erzählen, genau. Ja, oder was die sich alles ausdenken können, was die da so, keine Ahnung, sich gegen uns zusammenrotten und so, dann weiß ich nicht. Aber ja, das war sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel machen die dann so in dem Buch so ein richtiges Forschungsprojekt auch mit den Krähen, um rauszufinden, wie die sich verhalten. Und dann kriegen die armen Tierchen, kriegen da so Kamera, kleine Kamerarucksäckchen mhm. umgeschnallt. Und dann wird genau erforscht, welche Krähe wo, wann, mit wem gesprochen hat, also mit welcher anderen Krähe
okay.
und so weiter. Und das ist schon so ein bisschen ist es auch... hat mich erinnert an Frank Schätzing, Der Schwarm.
Ja.
Es hat mich auch so ein bisschen erinnert an so einen Thomas von Steinecker Roman, wo so ein bisschen, hatten wir auch mal so eine Dystopie von dem.
Mit den Schmetterlingen?
Die Verteidigung des Paradieses, glaube ich, hieß das.
Ja.
Ja, und genau, weil es so ein bisschen so ein unterschwelliger Grusel ist da schon drin. Genau. Ja. That's it. Das war der Erdrutsch.
Sehr schön. Ja. Vielen Dank.
Ja.
Ich mache dann doch mit der Dystopie auch weiter, wenn ich jetzt mal dran sind.
Mhm.
Und zwar, ich habe auch ein sehr aktuelles Buch. Das ist im Juni diesen Jahres erschienen,
mhm.
also ganz frisch. Und zwar ist das von Peter Krandl, Reset, Die Wahrheit stirbt zuerst.
Mhm.
Peter Krandl ist ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Werbetexter, der auch schon, ich glaube, seit 2020 erste Romane veröffentlicht hat. Turmschatten scheint da wohl bekannt zu sein. Also mir hat er jetzt nichts gesagt, aber ich glaube, der wurde sogar verfilmt irgendwie als Serie.
Mhm.
Und dann halt 25 hat er halt diesen Reset, Die Wahrheit stirbt zuerst, geschrieben. Und hier geht es drum, eigentlich wieder so eine globale Bedrohung. Also die Welt geht eigentlich mhm. unter. Und zwar, weil ein Supercomputer oder irgendein Feind der Menschen, wie auch immer, alle Computer und alle digitalen Maschinen, Kommunikation, egal was, mit solchen Deepfakes füttert.
Mhm.
Und da passieren halt ganz schlimme Sachen. Also das am Anfang fängt es an, dass ein Passagierflugzeug angeblich von Touristen, Terroristen, nicht von Touristen, okay, das war die Sommerhitze.
Ja, die Sommerhitze.
Von Terroristen gekapert worden wäre und auf den Münchner Flughafen, also auf das Terminal runter
mhm.
stürzen soll.
Ja.
Aber das war auch nur Fake, ne, weil dieser Computer hat dann quasi die Kommunikation zwischen Boden und Luft entsprechend so geändert, aber so echt geändert, dass jede Seite halt gemeint mhm. hat, ja.
Okay.
Es wäre halt eine wirkliche Bedrohung.
Mhm.
Und diese Art von Fakes kommen jetzt überall vor. Ne? Also das sowohl im Privaten,
mhm.
ne, also kriegst halt irgendeinen Videoanruf von deiner Tochter,
mhm.
denkst du, es ist die, aber es ist sie nicht. Ne? Also da mhm. passieren auch ein paar nicht so schöne Sachen.
Mhm.
Aber halt auch, ich sag mal, auf einer größeren Ebene, dann heißt es, es gäbe irgendwo einen Unglück, aber war gar nicht. Und also was dann, wenn sowas eskaliert ja dann auch immer sehr schnell, weil dann die Militärs reagieren oder meinen, sie müssten reagieren und dann ruckzuck hat man da eigentlich eine ziemlich große Eskalation. Es geht jetzt in dem Buch, sind, sag ich mal, so 4 Hauptpersonen, um die sich das Ganze dann auch rankt. Das ist der Valentine O'Brien, der arbeitet für das, also gibt es Namen von irgendwelchen Organisationen, die sind sensationell. Also das britische Counter-Terrorism Command. der hat noch so ein privates Problem, wo er seine Schwester sucht, ist da auch noch so ein bisschen in dieser privaten Geschichte gefangen. Dann BCC gibt es eine Japanerin.
Oder British Counter, wie?
British Terrorism Command.
Ah, okay.
Der Counter-Terrorism Command.
Ah, okay.
So. Dann gibt es eine Japanerin, die Saiko Ito, die ist Expertin für Cybercrime beim japanischen Geheimdienst.
Ulala.
Die Camille Milo, die ist, leitet eine Spezialeinheit von Interpol, ne? Also es ist so, die versuchen halt einmal rauszufinden, wer hat das Ganze überhaupt verursacht, wo kommt das Ganze her, und auf der anderen Seite halt auch zu gucken, wie kann man das Ganze irgendwie nochmal retten oder heilen oder nochmal in den Griff kriegen, ne? Weil halt alles, was digital ist, funktioniert oder ist nicht mehr zuverlässig.
Okay.
Das, ob das jetzt das Handy ist, ob das irgendwelche Satellitensteuerungen sind, egal. Also alles ist wirklich gefaked. Und da gibt es noch, die fand ich eigentlich mit fast am besten, eine, die nennt sich Jill Jones, ist eine ältere Dame aus New York. Die ist Archivarin und Großaktionärin der New York Times. Und die ist halt noch so oldschool. So
Archivarin und Großaktionärin, okay. Ja.
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 Okay.
Okay.
Und die fängt dann zum Beispiel an, denkt, ah, wir haben da noch so eine alte Druckmaschine irgendwo, ne? Also wo dann wirklich noch so die Seiten so gesetzt werden. Ne? Aktiviert irgendwelche Pensionäre, die halt früher da gearbeitet haben und bringen dann halt auf so eine ganz analoge Weise nochmal eine Zeitung raus. Oder zum Beispiel die ganze Kommunikation läuft dann über Funkamateure, die halt auch analog funken und halt über die ganze Welt eigentlich auch vernetzt sind und damit halt auch, sagen wir, einigermaßen zuverlässig halt auch Informationen transportieren können. Ne? Oder es kommen dann wieder so Fernschreiber zur Geltung, ne? Also so richtig, oder die bilden dann natürlich dann wieder irgendwelche, ja.
Ihr Gesicht leuchtet, also es hat mir gut gefallen.
Spezialeinheiten, schlag mich tot.
Ja, ja.
Und die kriegen dann einen dicken Block und einen Stift, ne? Also für ihre Protokolle zu schreiben, ne?
Ja, weil, Morsen und so. Ach so, ja, zum richtig, okay.
Also so richtig nochmal ganz zurück zu den...
Früher.
Zu früher. Und was ich halt so spannend finde... ist eigentlich auch, ich meine, das klar, das ist natürlich alles schon wieder nochmal so ein bisschen zu viel, ne? Also
so Übertreibung veranschaulicht.
Man kann jetzt drüber streiten, ob sowas wirklich realistisch ist oder nicht, aber auf der anderen Seite legt es halt schon auch so den Finger in die Wunde. Dass, ich meine, das haben wir ja heute auch schon, dass man eigentlich auch heute schon gerade den Nachrichten oder Informationen aus dem Social-Media-Bereich eigentlich gar nicht mehr trauen kann.
Ja, ja.
Und dass man eigentlich immer wieder nachprüfen müsste oder sollte, was ist das, stimmt das jetzt eigentlich? Ist das wirklich wahr? Ne? Weil auch so Fake News, die verbreiten sich ja ruckzuck und das ist ja halt schon auch eine Gefahr für alles.
Für, ne? Alles.
Für Demokratie, die Wahrheit, wenn man das so sagen will.
Ja, ja.
Und das ist halt hier nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, halt auch nochmal anhand dann einfach von so ein paar ganz interessanten Protagonisten, die dann halt auch nochmal so eine kleine Geschichte nochmal jeweils drumherum haben. Ne? Also ich fand es ganz spannend.
Ja.
Liest sich auch gut. ist halt so oft in so kleinere Kapitel auch unterteilt, wo man dann halt auch nochmal so von einem Protagonist zum nächsten springt. Mhm. Muss man sich am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen, bis wer da jetzt nochmal wer ist.
Bis man die alle kennt.
Bis man die alle kennt, aber dann fand ich das eigentlich, also nicht eigentlich, ich fand das interessant zu lesen. Und es ist mit Sicherheit nicht das Einzige und nicht das Letzte, was jetzt in diese Richtung läuft. Und wir hatten ja auch schon mal den...
Wir hatten ein Buch von Marc-Uwe Kling.
Von Marc-Uwe Kling hatten Views. Wir schon mal, genau.
Das habe ich, übrigens, übrigens vor kurzem gelesen. Das hattest, als wir den Podcast gemacht hatten, hattest du es gelesen. Ich habe es auch... das ist ja ach, krasses Buch. Ja, da geht es auch um Deepfake und so.
Ja,
ne?
genau.
Also,
ich denke, da gibt es mit Sicherheit immer mehr Bücher, die sich da auch in dieser...
Ja, ich habe auch gerade gedacht, wir sind so... Also jetzt ist es noch gerade so die Zeit, wenn jetzt in der Realität solcherlei passieren würde, wäre es ja so, wie du gesagt hast, da gibt es noch Rentner vielleicht, die sich mit den analogen Dingen auskennen. Mhm. Jetzt guck mal 20 Jahre in die Zukunft oder 30, dann sind die auch alle gestorben. Oder 50 Jahre, da gibt es keinen Mensch mehr, der weiß,
wie ein Fernschreiber funktioniert.
Ja, genau. Manche sagen, ja, wer weiß, ob wir überhaupt noch mit Stiften schreiben können, also so von Hand oder so. Ja, oder gerade haben wir auch das Thema Schreibmaschine und Farbbänder. Ja. Ne, passt das noch, also kriegt man das noch zusammen, dass man die Gegenstände benutzen kann. Es gibt auch mittlerweile, also sagen wir mal, Mediatheken, also wie Bibliotheken, nur halt mit Gegenständen, also die Gegenstände konservieren, also Abspielgeräte, ja, zum Beispiel Abspielgeräte für ganz alte Datenträger, was es da, also alles Mögliche, was es da gibt und die auch solche Dinge pflegen, ja, so solche Morsegeräte und was es da ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber...
fangen wir mal an mit Kassettenrekorder.
Ja, Kassettenrekorder, genau, die kenne ich noch, ja. Die solche Geräte pflegen und sammeln, damit, also da ist ja nicht nur ein Kassettenrekorder, sondern ganz viele,
ja,
im Fall der Fälle, dass man da auch dann die reparieren und irgendwelche Teile austauschen kann, also ja, keine Ahnung.
Ja, die plündern hier auch irgendwelche Museen und... Ja, und dann nochmal solche Geräte
zu bringen. Das ist die Sache, ja, genau.
Also mit Sicherheit ein sehr aktuelles Buch.
Ja.
Und ich finde das schon eigentlich immer ganz spannend, wenn dann solche Themen auch einfach in Romanen verpackt werden, weil ich denke, das erzielt vielleicht auch eine höhere Aufmerksamkeit bei dem einen oder anderen, als jetzt so nur diese reine Nachricht.
Ja,
ne? Es gibt sowas, oder? Ne?
Ja, ich habe auch jetzt im Radio, hatte ich gehört, nochmal mit den Stimmen, also dass man jetzt Deepfakes auch mit Stimmen macht.
Und
dass man
Videos, Stimmen, alles.
In Zukunft genauso, wie man auf seinen, also dass man nicht fotografiert wird oder so, aufpassen muss, dass man auch auf seine Stimme aufpassen muss. Gerade was so Enkeltrick-Telefonzeug betrifft, dass die da schon in der Lage sind, dann die Stimmen der Person. Also man braucht nur wirklich einen ganz minimalen Ausschnitt, ein paar Sätze. Wenn man die hat von jemandem, kann man diese Person alles sagen lassen am Telefon quasi.
Und ich denke gerade für, sagen wir mal, Berühmtheiten oder
auch,
ist dann natürlich auch besonders interessant.
Ja. Jetzt habe ich tatsächlich was vergessen. Das ist mir ja auch noch nicht so oft passiert. Und zwar zu dem Buch Erdrutsch.
Ja.
Wollte ich vielleicht noch kurz sagen, ich habe ja das Buch gelesen und dann ein paar Tage später war ja dieser Erdrutsch in der Schweiz. Und ich weiß nicht, ob ihr auch das gehört habt oder ob du das auch gehört hast von dieser japanischen Manga-Autorin, die schon 1999 ein Manga geschrieben hat, in dem sie ein großes Erdbeben mit einem großen Tsunami am 5. Juli, haben wir schon, nee, heute ist nicht der 5., nee.
Nein, Juli schon.
Juli.
Ach, Juli, das ist am Samstag.
Genau, am 5. Juli 2025 vorhersagt. Ja, also
okay. Sie
hat 1999 einen Manga geschrieben, wo eine große Katastrophe passiert am 5. Juli 2025.
Okay.
Und dieses Manga wird so krass wahrgenommen im asiatischen Raum im Moment, dass
vor allen Dingen im Bereich Hongkong, also habe ich auch gelesen im Internet und gehört im Radio, dass ganz viele Menschen, die normalerweise als Touristen dann da so hin und her fliegen, haben ihre Flüge storniert. Ja, also der Markt dort ist total eingebrochen und da haben die Fluggesellschaften haben dann die Flüge gestrichen, weil sie sagen, ja, an dem Tag brauchen wir nichts machen, weil da kommt eh keiner. Und warum, ist das so? Ne? Man schreibt ja nicht einfach ein Buch und plötzlich glaubt das jeder. Aber es ist so, dass sie in einem anderen Manga, auch aus den 90ern, da hatte sie prophezeit, dass 2011 ein Erdbeben, eine Atomkatastrophe und ein Tsunami Japan erschüttern werden. Und das war Fukushima. Ja?
Okay.
Mit 18.000 Todesopfern. Und das, wie gesagt, hat jetzt da so eine Welle hervorgebracht, dass die Leute das glauben. Und da sind wir doch jetzt mal gespannt, ob da was passiert oder nicht. Ich habe versucht, das Manga zu kriegen. Die Dame heißt Ryo Tatsuki. Ja? Aber ist natürlich restlos. Nichts mehr zu machen okay. Im Moment, genau. Ja. Genau, das war noch der kurze Einschub zum Thema Prophezeiungen. Ja.
Okay, also hoffen wir mal, dass die Geschichte oder die Story von dem Peter Grandl keine Prophezeiung ja, ist, genau, sondern genau. Im Bereich der Science Fiction oder der Deepfake Fiction
genau.
Bleibt. Mhm. Weil das will man jetzt eigentlich nicht hoffen. Also, ja. Genau. Die ganzen Katastrophen, die dann passieren.
Ja, eigentlich im Moment haben wir ja genug andere Katastrophen.
Wir brauchen die nicht noch dazu.
Nee, genau.
Genau.
Dann mach du mal noch
und das gleich war weiter, genau ja. Peter Grandl Reset, die Wahrheit stirbt zuerst.
Mhm.
Und jetzt habe ich noch ein auch sehr aktuelles Buch auf dem April 2025. Das Ministerium der Zeit von der Kellyanne Bradley. Das ist ihr erster Roman, das finde ich ja immer wieder faszinierend, eine britische, kambodschanische Autorin. Sie hat schon Kurzgeschichten vorher geschrieben, hat da auch verschiedene Preise gewonnen, aber jetzt das Ministerium der Zeit ist ihr erster Roman.
Mhm.
Worum geht es? Es geht um eine junge Frau mit kambodschanischen Wurzeln, die einen neuen Job bei einem geheimnisvollen Ministerium antritt. Und die weiß eigentlich am Anfang nicht so richtig, auf was sie sich da einlässt. Aber dieses Ministerium, das ist das Ministerium der Zeit, die haben es geschafft, Menschen durch die Zeit zu transportieren, also Zeitreisen zu machen.
Aha.
Und was die gemacht haben, ist, dass die verschiedene Personen aus verschiedenen Jahrhunderten ins 21. Jahrhundert gebeamt haben, quasi.
Okay, ah. Mhm.
Und unter anderem einen Polarforscher, den Commander Graham Gore, der eigentlich 1847 verstorben ist.
Mhm. Also die gab es wirklich, oder?
Den gab es wohl wirklich. Und ihre Aufgabe ist es jetzt, quasi diesen Mann zu begleiten und ihn mit dem 21. Jahrhundert vertraut zu machen.
Okay.
Diesen Job nennt man, also die heißen dann Bridge, also Brücke, ne? Die bilden quasi die Brücke zwischen der Ursprungszeit, wo diese Personen herkommen und halt dem 21. Jahrhundert. Also ein anderer kommt irgendwie aus 1600, bla bla.
Mhm.
Einer kommt vom Ersten Weltkrieg, ne? Also so verschiedene Zeiten. Die wohnen dann zusammen, also diese zwei an der Stelle. Er muss halt dann natürlich auch ganz viel lernen, einfach was auch so Technik inzwischen ist, aber auch wie eigentlich die Welt heutzutage funktioniert.
Mhm. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja, darfst du.
Kennst du den Marty McFly? Kennst du den?
Natürlich.
Ja, natürlich. Ne? Kennt ihr den auch? Ja, ihr wisst bestimmt, wer das ist. Kommt der auch dann aus der Vergangenheit?
Nee.
Weil
der kommt ja aus der Zukunft, oder?
Ja, genau. Marty McFly ist ja die Hauptperson aus Back to the Future, Zurück in die Zukunft mit Michael J. Fox.
Ja. Ja.
Und die haben dieses Jahr, und irgendwas ist auch am heutigen Tag, 40-Jähriges. Ich glaube, heute vor 40 Jahren.
Ist schon so lange, verdammt.
Heute vor 40 Jahren kam der erste Teil von Back to the Future raus. Also müssen wir heute Abend eigentlich einen schönen
Filmabend
machen. Mhm. Genau, also Entschuldigung, hatte halt jetzt auch gerade was mit Zeitreisen. Genau.
Genau, also das ist ganz spannend, auch wie die, also da ist eine kleine Liebesgeschichte noch dabei, wie die zwei sich dann näher kommen. Ich meine, er ist halt so ein sehr korrekter Gentleman, ne, aus dem 19. Jahrhundert, ne, ja. Und sie ist halt, ach ja, ein Kind des 21. Jahrhunderts.
Und da fährt es voll drauf ab.
Nee, oder er das dauert ziemlich lang, bis dann wirklich irgendwas passiert, aber
okay.
Ja, ist schon ganz, ganz witzig. So die, ich hatte heute Mittag auch noch mal so ein Interview mit der, oder so ein kurzes Video gesehen mit der Schriftstellerin, die sagt, ja, ne, dann wachst du irgendwann auf und dann sagen die dir, ja, also eigentlich bist du jetzt schon 200 Jahre tot, alle deine Freunde, deine Familie sind alle tot, mhm. Guck jetzt mal, wie du hier klarkommst.
Ne? Okay, ja.
Also es geht, die wollen halt auch gucken, was macht denn eigentlich dieses Zeitreise mit den Menschen, mhm. mit Geist, mit Körper, mit der Seele, kommen die da klar? Mhm. Es gibt halt auch immer noch mal Einschübe in das Jahr 1847, in diese Polarexpedition, die damals dann halt auch schief gegangen ist. Das finde ich dann eigentlich auch immer noch mal ganz spannend zu sehen, wie die da, wo er herkommt. Mhm. Ne? Also erklärt dann halt auch so ein bisschen, wo er herkommt. Ja, und das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Es wird dann auch noch irgendwann spannend. Dann noch so
irgendwann wird es spannend, ja.
Ja, nee, am Anfang denkt man so, okay, ne, das plätschert so ein bisschen vor sich hin. Was ist denn jetzt so der, ne?
Ja.
Aber irgendwann wird es dann auch noch so ein bisschen thrillermäßig.
Mhm.
Und ich fand das, also auch für, sagen wir jetzt auch einen Erstlingsroman, fand ich das schon sehr, sehr, sehr gut.
Ist es, haben sie auch dann so eine krude Erklärung drin, wie sie das machen?
Nee, das wird völlig ignoriert.
Ist ja eigentlich meistens am besten.
Genau, weil die Erklärungen sind meistens sehr schräg, genau.
Ja, genau.
Genau, das, also wie gesagt, das Buch ist erschienen jetzt im April, hat 384 Seiten.
Mhm.
Ich habe eben vergessen, der Reset hat 400, knapp 500 Seiten.
Mhm.
Und ist erschienen im Penguin Verlag.
Mhm.
Also ist sowas schon auch sowas Schönes für den Sommer.
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an.
Vor allem, wenn die dann halt in ihrer Polarexpedition sind und kalt haben und frieren, ist das so das richtige Gegenmittel für den aktuellen Sommer.
Ja, gestern war es richtig heiß. Ne? Also da habe ich also auch wirklich gedacht, meine Herren, 40 Grad ist schon, ja.
Das ist schon charmant.
Früher war man schon bei 30, 31 Grad, hatten, also so, ja, als Jugendliche, das war schon richtig heiß. Ja. Und jetzt ist das noch 10 Grad heißer. Und heute friert man schon wieder und dabei hat es 28 Grad. Ja.
Genau, das waren die zwei Bücher, die ich schon dabei habe. Aber du hast noch ein kleines, schönes Buch, was kleines, feines dabei.
Genau, also jemand, der vor 100 Jahren im Sommer schon geschwitzt hat und bei Regen kühl hatte, ist auf jeden Fall der Thomas Mann. Der Thomas Mann, der hat
vor wie vielen Jahren?
Vor
100 Jahren.
Ja, okay. Ja. Also er ist vor 150 Jahren geboren, es ist jetzt 150 Jahre Thomas Mann, genau. 1875 geboren, 1955 gestorben. Und ich muss ein Geständnis machen, ich habe irgendwann mal angefangen, den Zauberberg zu lesen. Und ich glaube, auch die Buddenbrocks standen bei uns zu Hause rum. Aber ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich da über Seite 100 drüber gekommen wäre. Das waren so DTV-Ausgaben aus dem Deutschen Taschenbuchverlag. Die Seiten waren so dünn wie, ich weiß, wie in der Bibel. Ja, das Buch war trotzdem richtig dick. Die Seiten voll gedruckt, ja. Und die Schrift so klein, da hatte ich damals schon Probleme. Ja, nee, also das hat mich wirklich, sagen wir mal, ja, die Sprache ist sehr gut, aber inhaltlich und so hat der mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ich glaube aber, dass das noch kommt. Genau wie man, sag mal so, was die Musik betrifft, vielleicht erst so im späteren Alter sich für die Oper begeistern kann. Also viele Leute werden ja dann so klassikaffin plötzlich. Ist vielleicht Thomas Mann etwas, das auch erst im Alter kommt, wenn man so Geduld und noch mehr Zeit hat und so. Ja, die Ina zuckt mit den Schultern.
Ich bin bei dir noch nicht so weit gekommen.
Ja. Nee. Genau, dieses Buch, das ich heute dabei habe, ist auch nicht von Thomas Mann, sondern von einer Frau, von der Kerstin Holzer heißt die Dame. Die Kerstin Holzer ist eine Politikwissenschaftlerin, Journalistin, die für verschiedene Zeitschriften arbeitet und sie hat auch schon viele Bücher geschrieben. Vor allem hat sie Bücher geschrieben über Mitglieder der Familie Mann.
Okay, ja. Das ist also ihr Steckenpferd das oder so, ihr
genau. Spezialgebiet. Das ist so ihr Spezialgebiet. Ich habe auch sonst kein Buch von ihr noch gelesen. Aber dieses Buch hier ist ein schönes, kleines Hardcover-Buch in der schönen Farbe Blau mit einem wunderschönen Cover. Und zwar sieht man darauf nochmal einen See, nicht den Comersee, sondern den Tegernsee. Und darauf ein Mann in einem Ruderboot, also, und das ist wohl offenbar Thomas Mann, weil er hat dieses typisch helle Jackett an und diesen hellen Hut. Und es heißt, Thomas Mann macht Ferien, ein Sommer am See. Und ist aktuell auch auf der Bestsellerliste, ist ganz neu rausgekommen, im Juni, aus dem Verlag Kiepenheuer & Witsch, 200 Seiten. Und es ist ein absoluter Covergriff, eigentlich genauso wie dieses Buch Erdrutsch von vorhin. Also offenbar lasse ich mich von Äußerlichkeiten beeindrucken und ich musste das auf jeden Fall in die Hand nehmen und anfangen zu lesen. Und da riecht es auch noch fein und es ist sehr, sehr schön geschrieben. Nicht so wie so eine Biografie, die so richtig so langweilig ist, so, sondern es geht einfach um eine Familie, die Familie Mann, die im Sommer an den Tegernsee im Jahr 1918 an den Tegernsee übersiedelt in die Sommerfrische. Für 2 oder 3 Monate haben sie da ein Haus gemietet. Thomas Mann war verheiratet und hatte 5 Kinder.
Aha.
4 Kinder, so zwischen 8 und 12 zu der Zeit ungefähr. Und noch ein Baby. Er hat noch seinen Hund dabei, den Bauschan, oder wie heißt er, mit B. Wo steht's denn? Naja, ich bin nicht so richtig. Bauschan, doch, tatsächlich, so heißt der Hund. Und natürlich noch die Köchin und noch so eine...
Ach so, ja, gut, sowas braucht man natürlich schon.
Ja, sie sind total verarmt, in Anführungszeichen. Das heißt, die Köchin ist trotzdem dabei. Also es ist 1918 und der Erste Weltkrieg ist kurz vorm Ende.
Mhm.
Also natürlich Deutschland kurz vor der Niederlage. Und wie ich jetzt auch hier so gelesen habe, hat Thomas Mann sich zunächst damals ein bisschen auf die falsche, in Anführungszeichen, also auf die falsche, heute falsche Seite geschlagen und war eher so ein bisschen undemokratisch unterwegs oder antidemokratisch. Er hatte da gerade was geschrieben, da steht ein antidemokratisches Manifest, Betrachtungen eines unpolitischen. Jo, das waren so Betrachtungen über das Zeitgeschehen, über das Kriegsgeschehen, die er geschrieben hat. Und eigentlich ist er in dem Moment, wo sie da in dieser Sommerfrische sind, sehr unglücklich, weil er halt sieht, dass er jetzt das, was er die ganze Zeit geschrieben hat, wahrscheinlich nicht sehr positiv wahrgenommen werden wird, wenn Deutschland tatsächlich den Krieg verliert, wie es ja schließlich auch kommt. Ne? Er hat sich mit seinem Bruder zerschritten, er hat mit dem Zauberberg schon angefangen, aber er fühlt sich nicht in der Lage, in dem Augenblick daran weiter zu arbeiten und entschließt sich dann, dass er erstmal eine Erzählung schreibt über seinen Hund.
Ne? Ja, das ist eine gute Alternative.
Das ist eine gute Alternative, um wieder ein bisschen Ruhe. Ja, und was halt hier an dem Buch sehr schön ist, sind so diese Naturbeschreibungen, das, was sie so jeden Tag einfach machen. Und was also ich immer interessant finde, ist, wie halt die Schriftsteller tatsächlich auch ihre Arbeit verrichten, wie sie sich so den Tag einteilen und mit welcher Grandesse natürlich ein Herr wie Thomas Mann einfach also auch sich diese Zeit nimmt, zu arbeiten, zu denken
und zu schlafen. Das sind so seine drei Tätigkeiten. Und das ganze Zeugs mit den Kindern und so, das ist irgendwie, die sind ja auch dabei in dieser Sommerfrische. Dafür hat er ja die Ehefrau ja, und das Kindermädchen, ne? Und die
auch Köche. Kindermädchen haben sie ja auch noch dabei.
Ja. Okay. Das ist auch ganz interessant, wie natürlich
du die Edelsohre in die Bücher von
nix mache ich, nix. Ich mache keine Eselsohren irgendwo rein. Nirgends. Wobei dieses Buch kein Lesebändchen hat. Also ich mag Bücher mit Lesebändchen.
Das verhindert
ja nichts machen wir hier mit Eselsohren. Genau. Und ja, also was sie so essen und so. Also es ist schon eine schlimme Zeit, muss man wirklich sagen. Also auch wenn sie jetzt in diesem Haus, das haben sie gemietet und so weiter. Aber es gab
ja
einfach...
Ist ja mitten im Krieg, genau, eigentlich noch.
Es, ne? Gab
das einfach... Es ist schon erstaunlich, dass man da noch, ja, Urlaub machen kann.
Es gab einfach nichts zu essen für niemanden. Also ob du jetzt da Geld hattest oder nicht, es war wirklich nicht schön. Ich lese da mal einfach so eine halbe Seite vor über die, mhm, Natur. Ja, ist das... Ja? Ja.
Ist genehmigt.
Genau. Es ist einfach von dem... Also über
von dem Stil.
So ja, genau.
Ja.
Auch in den bewaldeten Bergen, die sich... schon 5 Gehminuten von der Villa Defregger erheben, warten Wasserfreuden, die der Spaziergänger in Herr und Hund zu schildern scheint. Wie alle Gewässer vom Meere bis zum kleinsten Schilftümpel liebe ich Bäche sehr, und wenn mein Ohr im sommerlichen Gebirge etwa das heimliche Geplansch und Geplauder eines solchen von Ferne vernimmt, so gehe ich dem flüssigen Laute wohl lange nach, wenn es sein muss, um seinen Ort zu finden. Also sie bringt auch immer wieder Zitate dann aus seinen Werken. Hier gibt es kleine Wasserfälle, die sich über Felsstufen ergießen, grüne, eiskalte Bäche, beschattet von Tannen. Und wenn ein Steg über einen Bach führt, steht Thomas Mann lange über das Geländer gebeugt, verloren in den Anblick des Fließens, Strudelns und Strömens. Der Mensch, glaubt er, fühlt sich ganz natürlich zum Wasser hingezogen, er besteht ja selbst zum größten Teil daraus. Der Anblick des Wassers, ob des Meeres, eines Sees oder Baches, versetzt ihn in einen Zustand von Träumerei, Trance und Trost. Alles fließt. Es ist Sehnsuchtsort und Sinnbild des Lebens und rauscht immer wieder durch das Werk von Thomas Mann. Ist doch schön über Wasser, ja?
Wunderbar.
Wunderbar.
Will man auch ans Wasser.
Will man auch ans Wasser, genau. Am liebsten auf dieses schöne Cover des, ja, Buches.
Thomas. Ich würde jetzt, ob ich jetzt den Koma sehe oder Tegern, ich würde beide nehmen.
Ja, würdest du beide, ja, genau. Ja, ja, genau.
Ich würde beide nehmen.
Das war Thomas Mann macht Ferien, ein Sommer am See. Ich habe es selbst noch nicht ganz gelesen, also
bist wenn mich drin,
da noch Überraschungen ergeben, werde ich das nächste Mal berichten. Aber ich glaube, das ist einfach so ein interessantes, zeitgeschichtliches Teil über Thomas Mann.
Wunderbar.
Und zum 150-Jährigen, genau.
Sehr schön, das passt genau in dieses Jubiläumsjahr von Thomas Mann.
Vielleicht, ich weiß nicht, muss man Klassiker, was denkst du, muss man Klassiker, muss man die gelesen haben?
Nee.
Nee, okay. Vor allem, wenn es so dicke Bücher sind, nicht, ne? Wenn es jetzt so jemand ist, der so eine Erzählung mal schreibt.
Also für mich ist Lesen immer noch irgendwie Vergnügen, Spaß, ja, Hobby. Und erst da muss ich erstens mal nichts. Ne? Also ich muss auch mich nicht rechtfertigen, dass ich keinen Zauberberg gelesen habe.
Ja.
Finde ich auch okay. Ich bin kein Kultur, was auch immer, Reporter, nee, nicht Reporter, wie heißt die, Redakteur oder
ja,
sowas. Redakteur, ne?
Ja.
Ich habe keine Germanistik studiert. Das ist, ich denke... Ja, also ich meine, es gibt bestimmt auch Klassiker, aus denen man immer noch, die immer noch irgendwie aktuell sind, aus denen man immer noch was rauslesen kann. Kann man, muss man nicht.
Ja, genau, sehe ich auch so. Mittlerweile. Früher habe ich da immer mehr so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich ja, oh, das, das kennst du gar nicht und so. Mittlerweile denke ich, wenn mich sowas treibt, naja, okay, dann lies mal die ersten 2 Seiten, vielleicht gefällt es dir ja, und wenn es mir nicht gefällt, dann ist es halt so. Dann ist halt Pech. Ja. Ne? Ich muss auch sagen, viele Sachen, die so ein bisschen zurückliegen, kann ich gar nicht mehr so gut lesen, weil da so viel, man sieht so viele Muster, die sich, also gesellschaftliche Muster, die sich ja heute total überholt haben schon. Also ich habe da vor allem Probleme
mit dem Thema Mann und Frau. Ja, die Ina lacht, ne? Aber
ja, ja, das kann
ist ja heute eigentlich nicht unser Thema, aber wenn du dann sowas liest, wo du weißt, das hat jetzt ein Mann geschrieben und die Beziehung wird wieder so und so dargestellt und so, und da bin ich raus
ja,
jetzt.
Ja.
Ne?
Ja.
Genauso, es gibt auch im Radio, da rege ich mich fast jeden Tag auf, irgendwelche Songs auf gewissen saarländischen Radiosendern, die, wo ich denke, kannst du auch nicht mehr bringen morgens. Und so geht es mir auch mit vielen Büchern. Also, dass ich einfach denke, nee, das ist vorbei, dann das geht nicht.
Ja. Also wie gesagt, ich denke, Lesen bildet irgendwo, gehört auch dazu, aber ich denke, vor allem soll Lesen auch einfach Spaß machen,
genau.
Und deswegen ist es eigentlich auch fast egal, also es ist vielleicht nicht ganz egal, was man liest, aber Hauptsache auch man liest.
Ja, ja.
Ne? Und da gibt es für mich auch kein Muss, wir sind keine Schule mit einem, wie heißt das?
Lehrplan.
Mit dem Lehrplan,
ja, wo man jetzt irgendwas durchfinden
muss.
Nee,
ne?
Genau.
Und also mir ist dann auch meine Zeit zu schade. Also ich will dann schon meine Zeit mit Büchern verbringen, die mir entweder irgendwas bringen oder die mir Spaß machen, die mich vielleicht auf neue Ideen bringen, die lehrreich sind oder die witzig sind, die mich ablenken. Ja. Also da gibt es ja auch schon ein ganzes Spektrum, was Spaß macht,
genau,
oder was gut ist.
Ja.
Genau.
So sieht's aus.
Und wir hatten jetzt vier Bücher, alle sehr aktuelle von
sehr
aus
aktuelle.
Diesem Jahr.
Absolut. Ihr könnt richtig stolz auf uns sein. Ja, sie waren richtig aktuell.
Richtig aktuell.
Genau. Und wie gesagt, lesen statt schwitzen ist unser Tipp für den Sommer. Sommerlektüre für jeden Geschmack. Ich hoffe, es war was dabei für euch.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.